die Zukunft der Gemeinde, dieses gewaltige Kapitel 1. Korinther 15. Ich lese in Auszügen. Paulus schreibt: Ich habe euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Und jetzt ab Vers 12. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann sogar als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er doch nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Und jetzt ab Vers 35. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit einem, was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr! Was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sähst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Wir merken die Zukunft der Gemeinde. Ich sage es einmal ganz abgekürzt, es liegt nicht innerhalb dieser Zeit. Die Zukunft der Gemeinde liegt in der Ewigkeit. Die Zukunft der Gemeinde liegt, ich sage schlicht, im Himmel. Dahin sind wir unterwegs. Da gibt es natürlich viele Fragen. Wie ist das? Ist Christus, ist Jesus wirklich auferstanden? Wie werden wir auferstehen? Gibt es eine leibliche Auferstehung? Wie wird dieser neue Leib sein? Auf alle diese Fragen antwortet hier der Apostel Paulus. Ich mache wieder drei Teile. Erstens über den Horizont sehen, zweitens den Christus sehen und drittens die Neuschöpfung sehen. Über den Horizont sehen, unser Lebenshorizont. Wie sagen denn einige, es gibt keine Auferstehung der Toten. Offensichtlich auch schon damals in Korinth. Das sagen heute viele. Ich erinnere mich an manches Gespräch, einer hat mal so knapp gesagt, ach was, da gibt's nichts mehr, 1,80 tief und aus. Dann ist unser Leben eine sinnlose Veranstaltung weithin. Dann gilt das, was da in Vers 32 steht, lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann gilt es, dieses Leben mit allen Fasern zu genießen. Es kommt ja nichts mehr. Ich habe auch keine letzten Maßstäbe, denn ich muss nichts verantworten. Lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das steht einige Mal in der Bibel. Jesaja 22, Vers 13. Grad ist Jerusalem knapp dem Ende entgangen, der Eroberung, aber sie haben sich nicht warnen lassen. Jetzt genießen wir das Leben, die Bedrohung ist vorbei. Oder wie Jesus das sagt, von der Noah-Generation, essen und trinken, heiraten, sich heiraten lassen, das Kennzeichen der tiefsten Gottlosigkeit, nicht mehr hinaussehen, sondern nur das Irdische sehen. Die Noah-Generation, Israel vor dem Untergang, Sodom vor dem Gericht. Wir stehen heute in dieser Situation der zunehmenden Gottesferne, der zunehmenden Gottlosigkeit. Alles ist weithin konzentriert und ausgerichtet auf das Irdische, auf diesen Tag. Es könnte geradezu das Motto sein, lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wir lesen dazu einmal 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 4. Als Beschreibung der Konsequenzen dieser Lebensweise. Lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Man braucht ja was zum Essen und Trinken. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 4.
Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott.
Ich nehme nur ein Wort heraus, einen Begriff, der die Wurzel ist, geldgierig. Silberliebend steht eigentlich ganz wörtlich da. Geldliebend. Unsere westliche Gesellschaft ist weithin auf dem aufgebaut. Und es ist heute so, die entscheidenden Fragen, das, was die Menschen umtreibt, weithin, ist das Geld. Ist das Geld. Darauf ist unsere Gesellschaft aufgebaut. Eine Genießerkultur, eine gierige Kultur. Ich sage es noch einmal, wenn wir das so weltweit, das sagen wir nur europaweit, beobachten, wir beneiden ja zum Beispiel die Italiener ein wenig, gell? So ein ganz anderes Leben. Viel leichter geht es. Portugal, Spanien, Griechenland, eine andere Kultur. Eine Lebenskultur, die nicht nur konzentriert und ausgerichtet ist auf Schaffen und Haben. Und gerade diese Länder gehen heute unter diesem Diktat geldgierig schweren Zeiten entgegen. Ich werde ja am Sonntag wieder für 3 Wochen nach Indien gehen. Die indische Gesellschaft, das ist ein völlig anderes Erleben, als wir hier haben. Ein völlig anderes Erleben. Es ist ganz gewiss eine Mangelgesellschaft, weithin. Und trotzdem habe ich noch nie so viele zufriedene, freundliche, aufgeschlossene Menschen getroffen, wie dort in Indien. Nicht unter dem Diktat des Geldes steht alles. Unsere Gesellschaft krankt an dem, wir gehen an dem kaputt. Nicht mehr über den Horizont sehen, silberliebend. Das geht hinein bis in unsere fremdsten Kreise. Wir wissen das ja. Das gilt auch weithin unter Christen, unter Pietisten. Beim Geld hört die Freundschaft auf. Jeder von uns muss sich immer wieder daran erinnern und dagegen wehren, dass das uns bestimmt. Dass das uns bestimmt. Das ist eine gute Devise, die der Apostel Paulus hat. Haben als hätten wir nicht. Und doch lebt in jedem Menschen, lebt dieses Wissen um Ewigkeit. Es gibt unzählige Versuche und Antworten, Versuche auf diese Frage, was kommt nach dem Tod? Der Hinduismus, der Buddhismus, die Kette der Wiedergeburten. Und schließlich als letztes Ziel das Aufgehen im All-Nirvana, nicht mehr sein. Ich habe oft mit den Sadhus gesprochen und habe immer wieder gefragt, was kommt dann, wenn man in diesen Wiedergeburten wieder auf diese Erde kommt? Wird es dann besser? Ja, haben sie gesagt, wenn du entsprechend lebst in diesem Leben. Man kann sich ja hocharbeiten. Ich habe aber nie begriffen und ich habe auch nie eine schlüssige Antwort bekommen, warum die höchste Stufe der Wiedergeburt die heilige Kuh ist. Ja, ich würde nicht lachen, da ist schon eine Weisheit dahinter, dieses Muttertier, das Milch gibt. Aber im Tiefsten, wenn wir das anschauen, diese Antwort, der Kreislauf der Wiedergeburten, ist eine tief, tief erschreckende Antwort. Immer wieder das Gleiche. Der Hindu glaubt an mehr als 3 Millionen Wiedergeburten. Denkt mal, 3 Millionen Mal gehen lernen. 3 Millionen Mal die Kinderkrankheiten durchmachen. Ob das eine befriedigende Perspektive ist? Der Totenkult der Ägypter, wir sind damals vor diesen gewaltigen Pyramiden gestanden, sie sind ja nichts anderes als Gräber. Da ist im Innern die Grabkammer des Pharao. Dieses riesige Monument soll seine Bedeutung unterstreichen, aber er ist nicht mehr da. In diesen Grabkammern reiche Beigaben. Sogar Geld wurde hineingelegt. Die damalig gängigen Zahlungsmittel, Speisen, Wächter, Bediener mit. Ein Wissen, es geht nach dem ein weiter, vielleicht in einem anderen Leben, da braucht man auch Geld, da braucht man auch Speisen. Dieses irdische Leben geht, so zeigt dieser Totenkult, auf einer anderen Ebene weiter, aber durchaus vergleichbar mit dem, was wir kennen. Der Islam hat ja auch eine Antwort, das Paradies als höchste Genusswelt. Als höchste Genusswelt. Alle die Freuden, die wir auf dieser Erde erleben, sind dort in Potenz zu haben. In vielfacher Weise. Ich sage es noch einmal, schwierig. Eine Gewissheit gibt's nicht, das wird erst von Allah ganz am Schluss entschieden. Ein Moslem hat nie eine Glaubensgewissheit. Und die Frage, ob Frauen im Paradies das genießen, die ist äußerst umstritten. Die einfachen, sogenannten primitiven Geisterreligionen, auf die wir zum Beispiel in den indischen Dschungeldörfern treffen, sie haben ein Wissen und ein Ahnen davon, es gibt noch nach dem Tod etwas. Das sind die Geister. Eine andere Existenz, sie werden angebetet, aber was mir immer wieder auffällt, sie werden nicht geliebt, sondern sie werden beschwichtigt, sie werden ferngehalten, ihnen wird geopfert. Alle diese Antworten sind Versuche, über diesen Horizont hinauszusehen. Aber geben im Tiefsten keinen Sinn. Ohne Auferstehung, sagt der Apostel Paulus ganz knapp und eindeutig, ohne Auferstehung ist das Leben, ja sogar das Christsein, ein elendes Leben. Dann seid ihr die elendesten unter allen Menschen. Warum das? Warum sind wir dann die elendesten? Gerade wir Christen. Was denkt ihr?
Weil wir in diesem Leben auf vieles verzichtet haben, um der Zukunft willen.
Weil wir verzichtet haben. Dann haben wir das, was wir Christen bis jetzt glauben, haben wir keine Hoffnung mehr. Wir müssen wohl in diese Richtung gehen, die Elendesten. Jesus ruft ja nicht zum Lebensgenuss, sondern Jesus ruft hinein in eine Nachfolge der Selbsthingabe, des Leidens. Was sagt er zu seinen Jüngern? Wenn ihr mir nachfolgt, ich würde heute zum Beispiel in mancher Megakirche gepredigt, wenn ihr wirkliche Christen seid und ernsthaft betet, habt ihr nie Geldmangel. Wenn ihr wirklich im Glauben steht, dann kriegt ihr das Auto, das ihr wollt. Einer hat mir das mal erklärt. Du musst dir das genau vorstellen, die Augen zumachen und das Auto vorstellen und sogar die Farbe und die PS-Stärke und dann bietest du drum und dann kriegst du es. Das gibt es und so werden viele Menschen geführt, verführt. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Wie sieht es in seiner Nachfolge aus? Der nehme sein Kreuz auf sich. Er sagt es noch viel direkter. Haben Sie mich verfolgt, so werden Sie euch verfolgen. Haben Sie mich gehasst, so werden Sie euch hassen. Er nimmt sogar ein ganz eindrückliches Bild aus der Tierwelt. Was sind Christen in dieser Welt? Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Und das ist ja keine bequeme Existenz. Keine bequeme Existenz. Er sagt das sehr deutlich, wer mir nachfolgt, der kommt in diesem Leben in Nöte und Schwierigkeiten. Paulus zählt das einmal auf, was ihm alles widerfahren ist als Apostel Jesu. Und das alles wir Christen. Und wenn es keine Auferstehung gibt, wenn wir nicht zum Herrn kommen, wenn wir nicht in den Himmel kommen, dann sind wir tatsächlich die Elendesten. Wir nehmen das alles auf uns, obwohl es keine Hoffnung gibt. Er sagt ja hier, habe ich nur im Blick auf dieses Leben, Vers 32, in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft. Was hilft's mir? Wenn die Toten nicht auferstehen, dann gilt diese Regel, lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Jesus ruft seine Jünger zur Selbsthingabe hinein ins Leiden. Und das weiß jeder Christ, gerade in Indien, ich sage das noch einmal, das ist ein anderes Christsein als wir, das Leben. Und darum weithin auch viel tiefer gegründet. Merkt euch einfach diese Zahl. Wenn ich Christ werde, vorher von der Regierung, sie tut etwas für die ganz Armen, unterstützt. Ich kriege die weiße Karte als Dalit und da kann ich in ein Geschäft gehen und Reis einkaufen, das Kilo für 2 Rupien. Wenn ich Christ werde, getauft werde und jede Taufe muss bei den Behörden angezeigt werden. Übrigens nur in Klammer gesagt, die entscheidende Frage, die die Polizisten da stellen, hast du etwas dafür bekommen? Hast du etwas dafür bekommen? Haben dir Christen etwas gegeben? Früher war das offensichtlich gang und gäbe. Man hat Reis geschenkt und so und hat so Gemeinden gegründet. Wenn nur ein einziger der Getauften in unseren Gemeinden sagen würde, ja, wir haben das und das bekommen, wir hätten die größten Schwierigkeiten. Die größten Schwierigkeiten. Wir haben deshalb auch aufgehört, wir haben früher den Täuflingen, den Frauen, einen neuen Sari geschenkt als Zeichen für die neuen Kleider und den Männern einen neuen Lungi. Wir haben gesagt, nein, wir machen das nicht mehr, dass gar nicht der Verdacht aufkommen kann, Leute werden Christen, weil sie etwas bekommen. Dann wird diese weiße Karte entzogen, sie können immer noch einkaufen, natürlich. Aber sie gehen jetzt in den Laden und zahlen fürs Kilo Reis 22 Rupien. Es entscheidet sich jeden Tag für die Christen, ob sie Christen bleiben wollen. Und das auf sich nehmen. Und das ist nur eine der Benachteiligungen. Es gibt im täglichen Leben unwahrscheinlich viele. Die Elendesten unter allen Menschen. Wenn ich das auf mich nehme, weil ich an diesen Jesus glaube und weil ich diese Hoffnung habe. Wir sagen als Christen nicht Nein zum Leben, aber wir sagen Nein zu einem eigenmächtigen Leben. Zu einem selbstsüchtigen Leben. Das ist ein großer Unterschied. Die Elendesten, ich habe Konfirmandenunterricht gehalten und dann komme ich nach Hause. Nach einiger Zeit klingelt das Telefon, eine Mutter ruft mir an, ganz erbost und sagt, Herr Pfarrer, was sind das für Sachen? Sie haben den Kindern erzählt, sie planen einen Banküberfall. Das kann man doch nicht machen. Ja, ich war ganz verdutzt und habe ich gesagt, ja, ich weiß. Wir waren an dieser Frage, lohnt es sich, Christ zu sein? Und ich habe dann so gesagt, wenn ich auf das vertrauen würde und das annehmen würde, es gibt keinen Gott, es gibt keine Auferstehung, es gibt keinen Himmel, dann wäre ich ja blöd. Wenn ich auf dieser Erde so leben würde, als wenn es einen Gott gäbe, Leute, dann würde ich 2 Jahre lang eine Bank ausspionieren, wo möglichst viel drin ist. Wird das penibel vorbereiten und dann würde ich zuschlagen. Und mit dem, was ich da erbeute, dann würde ich mich absetzen nach Hawaii oder Haiti oder Malediven und das Leben genießen. Das wäre doch die Konsequenz. Und dann kam dieser Junge heim und hat gesagt, Mutter denkt, der Pfarrer bleibt ein Banküberfall. Der Herr Jesus sagt, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und der Apostel Paulus gibt Weisungen, wie wir in diesem Leben mit den Gütern umgehen. 1. Timotheus 6, die Verse 6 bis 10. Ganz laut lesen. 1. Timotheus 6, 6 bis 10.
Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht. Darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen.
Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Ist doch ein guter Satz für zum Leben. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Es ist eine Kunst, eine christliche Lebenskunst. Das müssen wir Christen, wir Jesusleute wieder ganz neu lernen, uns genügen zu lassen. Nicht immer mehr wollen. Uns genügen zu lassen. Ganz wörtlich heißt das Griechische eigentlich umschützt sein. Dahinter steht das, was Jesus sagt in seiner ersten großen Predigt. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr des allen bedürft. Auch da geht es um Essen und Trinken und Kleider. Wieso das verändert? Ich bleibe bei Indien, weil mich das auch gerade wieder sehr stark bewegt. In unseren christlichen Gemeinden, da wächst das. Da wächst das unter dieser Überschrift, sich für den anderen geben. Es verhungert in den Siedlerdörfern, wo unsere christlichen Gemeinden sind, niemand mehr. Übrigens bekommt auch jeder medizinische Hilfe und schulische Ausbildung. Die ist ein Ergebnis von 40 Jahren lang Verkündigung des Evangeliums. Menschen haben sich verändert. Und die Verkündigung des Evangeliums geht einher mit dem, dass wir zeigen, was es heißt, sich genügen zu lassen, aber auch genug zu haben. Genug zu haben. Miteinander zu teilen. Miteinander wirklich die Bedürfnisse des Lebens, so wie in der Urgemeinde. Sie teilten aus, je nachdem einer in Not war. Und unsere große Bemühung ist die, dass wir dafür sorgen, dass die Menschen nicht mehr abhängig sind von ausländischer Hilfe. Das ist wichtig. Natürlich kann man mit Geld viel tun und kann große Aktionen starten, aber man hält die Leute am Tropf. Das hat keine Zukunft, sondern dass sie selber aus dieser, wir haben davon gesprochen, der Agape heraus, sich für den anderen hergeben, für den anderen eintreten, dass das geschieht, bis hinein in die äußeren Mittel, Lebensmittel. Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Dass wir uns das immer wieder vor Augen halten und lasset euch genügen. Was ist dieses Leben? Was ist es? Ist es, dass ich möglichst viel erwerbe und habe und besitze? Nein, es gilt diese Überschrift, die der Apostel hier sagt, es wird gesät. Das ist dieses Leben. Ausgestreut, damit es sprießen, sprossen und aufgehen kann, damit etwas wächst, was in der Natur angelegt ist. Wachstum, Reife, bis hin zur Frucht, das will der Herr Jesus in unser Leben legen. Das wirkt der Geist Gottes in uns. Dass wir wachsen in diesem Leben. Und dieses Wachstum für andere zum Segen wird. Es gilt immer noch dieser einfache Satz: Frucht ist nie für mich selber. Kein Baum frisst seine Äpfel selber. Sondern Frucht ist immer für andere. Was mein Leben an Frucht bringt, soll anderen im Leben und zur Ewigkeit helfen. Das ist dieses Leben unter dem Horizont der Ewigkeit. Über den Horizont sehen. Wir sagen als Christen mit dem Apostel Paulus, wir leben auf die Auferstehung der Toten zu. Das ist unsere Hoffnung, die Hoffnung der ganzen christlichen Gemeinde. Und das ist verwurzelt in der Auferstehung Jesu, bei ihm. Deshalb dieses Bekenntnis, das ist wohl das älteste Bekenntnis. Ganz kurz zusammengefasst, Christus ist gestorben für unsere Sünden, er ist begraben, er ist auferstanden am dritten Tag. Christus gestorben, wichtige Wörtlein, für unsere Sünden. Am für hängt alles. An unserer Stadt. Wenn ich dieses für, er ist für mich, für unsere Sünde, für meine Schuld, für mein Versagen gestorben, wenn ich das wegnehme, dann bleibt immer noch eine hohe Moral und eine hohe Philosophie in der Bibel im Neuen Testament. Aber keine Rettung mehr und keine Hoffnung. Das ist unser Grundbekenntnis. Christus ist für meine Sünde gestorben. Es ist ein gewaltiges Geschehen, was da am Kreuz geschieht. Wisst ihr, das Kreuz ist eigentlich das endgültige Nein Gottes zum menschlichen Leben. Das endgültige Nein Gottes zum menschlichen Leben. So weit haben wir es gebracht, dass Gott Nein sagt. Dieses Leben, so wie es sich entwickelt hat, wie die Menschen geworden sind, ich sage Nein dazu, das muss sterben, das muss kaputt gehen. So wie es schon einmal heißt im Alten Testament, das ist eine äußerst zugespitzte Situation, da reute es Gott, dass er den Menschen gemacht hatte. Gottes Nein zum Leben und nur Noah mit seiner Familie entkommt. Gottes Nein zum menschlichen Leben am Kreuz. So weit haben wir es gebracht. Dieses Leben, diese gut geschaffene Schöpfung Gottes kommt endgültig ans Ende am Kreuz. Es gibt zurzeit schon seit einigen Jahren viele Katastrophenfilme, wie die Welt untergehen wird. Was gibt es da für Szenarien? Wie geht sie unter?
Unter großen Blitzen und Rachen.
Hast du so einen Film schon mal gesehen? Ja, das glaube ich. Pietisten schauen nur die Tagesschau. Kürzlich. Ja, jetzt redest du biblisch, ich rede von dem Film.
Meteoriteneinschlag,
riesiger, die ganze Welt zerfetzt. Einer dieser Filme. Was sonst noch? Das war kürzlich, gell? Ich habe es angekündigt gesehen, habe ihn leider, bin nicht dazugekommen. Ein riesiger Gletscher überzieht die ganze Welt. London im Eis war da in der Vorschau. Alles geht unter. Was noch? Bitte? Atombombe, ja. Da weiß ich jetzt gerade keinen Film. Das ist eine schreckliche Bedrohung und Wirklichkeit, unter der wir alle stehen. Das ist eine völlig neue Qualität heute in dieser Welt, dass wir Menschen fähig sind, mit den Waffen, die wir haben, unsere Welt vollständig in Gas aufzulösen. Vollständig. Bis nichts mehr bleibt. Mit den Waffen, die gelagert waren in den 70er Jahren, war das 60 Mal möglich. Dann hat man große Abrüstungskonferenzen gehalten, hat abgerüstet. Heute ist nur noch 20 Mal möglich. Aber diese Qualität hat der Mensch noch nie in der Hand gehabt, diesen Schrecken. Er kann seine gesamte Welt vollständig auflösen und zerstören. Diese Katastrophenfilme zum Beispiel durch Wasser, riesige Flutwellen. Wir haben einen Vorschmack davon gesehen, was da tatsächlich geschehen kann. Tsunami damals. Da steht auch, Jesus hat es durchaus im Blick, wenn er sagt in Lukas 21, die Menschen werden erschrecken vom Rauschen des Meeres, vor der Gewalt der Wellen. Da steht durchaus eine Wirklichkeit dahinter. Das ist unsere Welt, Gottes endgültiges Nein. Am Kreuz wird dieses Nein vollzogen, dieses Leben stirbt. Und zwar gerade in diesem Jesus. Es heißt ja von ihm, durch ihn ist alles gemacht, was gemacht ist. Jesus ist die Quelle des Lebens. Und wenn wir jetzt von Leben reden, meinen wir nicht das geistliche, ewige Leben, sondern durch das ganze Alte Testament, durch die ganze Bibel. Jesus ist die Quelle des Lebens. Aus ihm kommt alle Lebenskraft, auch und gerade unsere natürliche Lebenskraft.
Wenn es im Psalm heißt, David betet, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin, du hast mich bereitet, da meint er nicht jetzt das geistliche Leben, sondern unser irdisches Leben. Jesus ist die Quelle des Lebens und der stirbt. Der wird kaputt gemacht. Gottes Nein zu diesem Leben. Am Kreuz geschieht endgültiges Nein. Dass er gestorben ist für unsere Sünden, für das, was wir angerichtet haben, wie wir die ganze Schöpfung zugrunde gerichtet haben. Das ist geschehen am Kreuz. Spekuliere jetzt mal ein bisschen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre kein weiteres Leben mehr geworden. Die Quelle ist versiegt. Dann wäre das die letzte Generation gewesen. Nun aber ist er auferstanden. Und damit geschieht Neuschöpfung. Der erste Tag der neuen Schöpfung. Gottes Nein zum Leben, wie wir Menschen es gestalten und wie wir es kaputt gemacht haben. Und Gottes Ja zum neuen Leben. Zur Neuschöpfung. Er ist auferstanden. Übrigens biblisch besser, neutestamentlich sehr viel eindeutiger, er ist auferweckt worden. Der Vater hat gehandelt am Sohn. Er hat gehandelt. Und damit sagt der Vater Ja zum neuen Leben, das mit Jesus beginnt. Da steht der Erste der neuen Schöpfung. Die alte Schöpfung kommt an ihr Ende, stirbt. Geht kaputt, die neue Schöpfung. Jetzt steht sie da in Jesus. So, jetzt machen wir Pause. Über den Horizont sehen, das heißt auf den Christus sehen. Da ist der Erste der neuen Schöpfung. Da ist der Auferstandene. Er ist gesehen worden. Paulus wiederholt das immer wieder, er ist leibhaftig erschienen. Das Grab ist leer. Er betont die Geschichtlichkeit der Auferstehung. Ist ein Geschehen in dieser Zeit, in dieser Welt. Man kann das Datum nicht genau errechnen, da gibt es sehr viele verschiedene Verbiegungen im Kalender und so. Gerhard Mayer hat einfach mal gesagt, der 7. April des Jahres 30, wenn wir von dieser Kette der Zahlen ausgehen, ist egal, ob es dieser Tag war, aber um diese Zeit, das ist der erste Tag der neuen Schöpfung. Er ist gesehen worden. Der Beginn der Neuschöpfung. Das alte Leben kommt endgültig an den Tod, ins Ende, ins Vergehen. Deshalb redet die Bibel eigentlich auch seit der Geburt Jesu, seit dem Auftreten des Sohnes Gottes, seit seinem Erdenleben, ist Endzeit. Beginn das Ende dieser Welt. Und mitten in diesem Vergehen, in diesem Ende, der Beginn der neuen Schöpfung, der erste Tag. Es ist nicht so, Leben geht weiter. Einfach, sondern die neue Kreatur ist jemand in Christus. So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Mitten im Vergehenden entfaltet sich das Ewige. Wir haben schon davon gesprochen, wir hier, wie wir zusammen sind. Was sind wir von unserer Art her? Was sind wir? Sünder, ja. Vergänglich, wir haben es anders genannt mit dem Apostel. Fleisch, Schnitzel, Fleisch. Das, was die Knochen umhüllt. Wir sind Fleisch, vergängliche Leute. Aber was vom Geist geboren ist. Jeder, der Jesus Christus vertraut. Wir sind noch Fleisch. Aber in uns lebt dieser neue Mensch. Lebt dieser neue Mensch. Wie wir hier zusammen sind, ich sag's mal so, wir sind gehäufte Ewigkeit. Der neue Mensch, geboren aus Wasser und Geist. Und so wie wir hier zusammen sind, wir werden im Himmel zusammen sein, die wir Jesus vertrauen. Ich hoffe ganz arg, dass es dort auch Abendbibelschule gibt. Wahrscheinlich heißt dort Tagesbibelschule, weil es wird ja keine Nacht mehr sein. Aber wir werden einen unwahrscheinlich kompetenten Lehrer haben. Da wird uns der Herr Jesus wirklich hineinnehmen in die Heilsgedanken, in den Heilsvollzug Gottes. Wisst ihr, ich würde alles drum geben, wenn ich diese 40 Tage miterleben hätte können. Welche? Ja. Was war in diesen 40 Tagen? Das steht ausdrücklich da. Und er redete mit ihnen vom Reich Gottes. Da hat Jesus selber seine Jünger gelehrt. Unwahrscheinlich. Und das werden wir in der Ewigkeit erleben. Da wird es nicht langweilig sein. Da wird er uns in das alles hineinnehmen. Jetzt sage ich es mal so persönlich, er wird dich auch hineinnehmen in seine Heilsgedanken und Heilslinien mit dir ganz persönlich. Das, was wir jetzt nicht verstehen. Es gibt ja so vieles, gerade auch bei uns Christen, da können wir nicht sagen, ja, da sage ich ja dazu, das verstehe ich. Sondern das sind Geschehnisse, wo wir wirklich ins Tiefste fragen, bis hinein ins tiefste Zweifel kommen. Und wo immer wieder dieses durchbricht, dennoch bleibe ich stets an dir. Auch wenn das so ist. Und das erlebt ja jeder. Früher oder später, wenn der Mensch, der am engsten zu mir gehört, mit dem ich mein Leben entfaltet habe, plötzlich weg ist. Ich kann es nicht verstehen, ich kann es nicht verarbeiten. Es wird mich das ganze weitere Leben lang zutiefst immer wieder bewegen. Der Herr Jesus wird uns seine Heilsgedanken öffnen. Der wird zeigen in all deinen persönlichen, auch und gerade schwierigsten Strecken, was steht als Wachstumsgedanke dahinter. Es wird Ewigkeit sein. Zweimal steht hier bei diesem Bekenntnis nach der Schrift. Das heißt, das geschieht nicht einfach explosionsartig, sondern Gott hat das lange angelegt. Das sind seine Heilsgedanken, dass er gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Wo steht das in der Schrift? Wir haben einige ganz zentrale Stellen. Der wird der Schlange den Kopf zertreten. Da ist das angelegt. Da ist das angelegt. Der Schlange den Kopf zertreten, der Sünde den Garaus machen. Gestorben für unsere Sünden. Die wichtigste, ich möchte fast sagen, schönste Stelle.
Sie wird ihn in die Verse stecken.
Das kommt dazu, das ist das Kreuz, ja. Jesaja 53, das kennen wir doch auswendig. Wie heißt es dort? Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist ein Bekenntnis. Das ist eine Grundlinie. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Das ist dieses Für. Nach der Schrift. Übrigens nur jetzt in Klammer dazu gesagt, das ist eine der schwierigsten Stellen für das Judentum. Eine ganz arg schwierige Stelle. Es wird bis heute in den Lesungen der Synagoge ausgeblendet. Wird nie gelesen im Synagogengottesdienst. Die Rabbinen, ich habe mal ein langes Gespräch mit einem Rabbi in Jerusalem gehabt, der hat gesagt, das gilt uns, sind wir Israel. Das kann auch ein Stück weit führen, das in diese Richtung. Jesus ist ein Sohn Israels. Aber dass das auf seine Person hinausläuft, das kann der Jude bis heute nicht sehen. Er hat die Decke vor den Augen. Nach der Schrift. Ein ganz, ganz wichtiger Hinweis noch. Was betet Jesus am Kreuz?
Es ist
vollbracht. Psalm 22. Lest einmal diesen Psalm 22 unter dieser Überschrift. Er ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift und auferweckt worden nach der Schrift. Da ist das voraus. Ich möchte sagen, geahnt, gesagt, entfaltet. Gottes Heilsplan geht durch die Zeit hindurch. Das Kreuz Jesu Christi ist für diese Zeit und die Ewigkeit das Zentrum. Das ist nicht einfach weggewischt in der Ewigkeit. An was sehen wir das? Wie wird Jesus in der Offenbarung genannt? Am häufigsten. Das Lamm, das erwürget ist. 22 Mal. Das bleibt das höchste Liebes- und Rettungs- und Vollendungszeichen Gottes. Nicht nur in der Zeit, sondern in der Ewigkeit. Darum jetzt das Dritte, die Neuschöpfung sehen. Das ist jetzt ganz konkret die Frage, die interessiert natürlich schon damals in Korinth, wie wird dieser neue ewige Leib sein? Was ist mit dem? Werden wir als Seelenwesen da durchs All schweben? Da gibt es ja viele verschiedene Vorstellungen. Wenn wir vom neuen Leib reden, dann müssen wir zunächst noch mal den alten Leib anschauen, das Fleisch. Gell? Das ist ein ganz großes, überwältigendes Geschehen und Kunstwerk Gottes. Wir reden jetzt so ein bisschen abwertend vom Fleisch. Das ist ein wunderbares, göttliches Tun. Er schuf den Menschen eigentlich im Hebräischen. Wenn es richtig übersetzen wollte, er töpferte ihn, er machte ihn als Kunstwerk. Ja, das Fleisch ist ein Kunstwerk. Es steht da so, und er nahm Erde vom Acker. Manche sagen dann abfällig, ja, der Mensch ist aus Dreck gemacht. Wieder, wir müssen genau hinschauen und hinhören, gerade auch im Hebräischen. Da steht eigentlich das Wort, er nahm Humus. Was ist Humus? Frucht fruchtbarster Ackerboden. Gell, Lehm ist auch fruchtbar, aber nicht arg. Es gibt Lehmäcker, da wächst auch was. Es gibt Sandäcker. Sehen wir wieder bei den Kartoffeln. Sandkartoffeln. Moorkartoffeln. Das gibt's alles. So spezielle, aber der wirkliche Frucht, übrigens, die Kartoffel, die ich erwähnt habe. Ich habe mich extra noch mal erkundigt, wo ein Stück 1 Euro kostet, wo so einen herrlichen Salat gibt, die heißt Allianz. Aber mit hinten mit S, also nicht mit Z, Allianz. Aber die gibt's ganz selten. Wie soll man jetzt drauf kommen? Vom Humus. Er bildete den Menschen aus fruchtbarer Erde. Es gibt eigentlich auf dieser Welt keinen Stoff mehr, der so fruchtbar, der überhaupt fruchtbar ist. Das ist der Humus. Aus dem entsteht alles. Aus dem entsteht alles. Der Mensch ist geschaffen aus diesem fruchtbarsten Stoff. Und er soll wachsen. Und jetzt, wir wachsen immer noch, aber wir wachsen zum Vergehen. Dieses Fleisch, dieser Humus, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin, aber er hat ein Verfallsdatum. Was ist das Verfallsdatum? Unser Leben währet 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und wenn der Herr dazu schenkt, Irmgard, dann sind es 94. Ein ganz großes Geschenk. Aber Humusleben, der alte Leib, das alte Leben hat ein Verfallsdatum. Deshalb ist auch Sterben so bitterschwer für den, der stirbt und für andere. Für die, die zurückbleiben. Hier wird ein Kunstwerk Gottes zerstört. Da geht ein Kunstwerk zugrunde. Der Apostel Paulus sagt, gibt es schon dieses irdische Kunstwerk, diesen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib, der neue Leib. Und jetzt nimmt er diese Begriffe, es wird gesät verweslich, wegfließend, ganz wörtlich, wegfließend. Und der neue Leib ist nicht mehr verweslich. Da fließt nichts weg, sondern da kommt dazu. Es wird gesät in Niedrigkeit und auferstehen in Herrlichkeit. Diese beiden griechischen Begriffe sind auch sehr eindrücklich. Sie werden auch im politischen Leben verwendet. Niedrigkeit eigentlich Aberkennen der bürgerlichen Ehrenrechte. Und Herrlichkeit Sitz im Senat. Ist eindrücklich, gell? Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte in Niedrigkeit und Auferstehen in Herrlichkeit. Sitz im Senat, wir werden sitzen auf den Thronen. Helene, du auf dem Thron, das wird eine Sache sein. Die Zusage unseres Herrn. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Armseligkeit. Eigentlich Schwachheit ist das gleiche Wort, wie es bei uns in der Jahreslosung dieses Jahr ist. Schwachheit, Armseligkeit, wörtlich nicht stehen können, nicht gehen können. Und jetzt in Dynamis auferstehen, in der Kraft, in der treibenden Kraft. Es wird gesät. Ganz wörtlich Furchen ziehen. Furchen ziehen. damit der Same eingestreut werden kann. Israel kennt diesen Vorgang und sie setzen viel auch Hoffnung hinein. Wie heißt es im Psalm 126? Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Das ist dieses 1. Korinther 15. Da merkt man, wie Paulus verwurzelt ist im Judentum. Paulus ist ein Jude. Wer im Glauben stirbt, ich fasse jetzt am Schluss ganz kurz zusammen, wer im Glauben stirbt, öffnet bei Jesus die Augen. Wir führen lange Diskussionen, wie ist das mit dem Seelenschlaf und was weiß ich alles. Mit dem Tod hört die Zeit auf. Vom Lazarus heißt es, als er starb, er ward getragen in Abrahams Schoß. Unsere Diskussionen, was ist in dieser Zwischenzeit und dem allem, gehen von unserem berechtigten menschlichen Verständnis aus. Wir können nur in Zeitkategorien denken. Wer hier die Augen schließt, macht sie bei Jesus auf. Wir werden beim Herrn sein, sagt der Apostel. Wir werden, das ist das Zweite, wir werden als Person da sein, unverwechselbar. Dieser neue Leib. Natürlich ranken sich da jetzt viele Fragen drum. Die Gegner Jesu haben ihn einmal da aufs Glatteis führen wollen. Ja, was ist da dieser, wie war es, der Mann hatte 7 Frauen, die all, oder umgekehrt? Wie war es, einer? Die Frau hat 7 Männer gehabt. Männer sind schneller sterblich, ja. Und jetzt kommen die in den Himmel, die Frau. Und jetzt sind das 7 Männer da. Was soll sie jetzt machen? Na, das sind unsere menschlichen Fragen. Was sagt Jesus dazu? Im Himmel gibt es nicht mehr diese Heiratsbindung. Das ist klar. Es bleibt aber diese Verbindung sicher bestehen. Wir werden einander kennen. Aber es ist doch so, wir haben jetzt schon als Fleischmenschen haben wir ja viel Kraft zur Liebe. Ich liebe meine Frau, aber ich liebe meine Kinder. Ich liebe jetzt, wird einiges von einem abverlangt, wenn man älter wird, 3 Schwiegertöchter noch dazu. Und ich liebe jetzt 6 Enkel noch dazu. Da würde mir jedes, wenn da eines Schade nehme, das würde mich im Herzen treffen. Das heißt, so groß ist unsere Liebeskraft schon als natürlicher Mensch. Was wird das erst als geistlicher Mensch sein? Wir werden einander kennen in dieser umfassenden Liebe. Es wird nicht einfach so sein, sage ich mal ganz abgekürzt, ich werde dort meine Frau oder meinen Mann wieder treffen und wir werden unsere glückliche Ehe wieder aufnehmen. Es wird viel umfassender sein, viel umfassender. Und schließlich, letzter Satz, die Auferstehung der Toten, die ist nicht nur Hoffnung der Christen, sondern das ist die Wirklichkeit aller Menschen. Aller. Die einen werden auferstehen zu dieser ewigen Jesusgemeinschaft. Und die anderen werden auferstehen und in die ewige Gottesferne gehen müssen. Nicht, weil sie irgendeinem Schicksal ausgesetzt gewesen wären oder sonst etwas, sondern weil sie das nicht wollten. Im Himmel und in der Hölle gibt es nur Freiwillige. Nur Freiwillige. Das wäre ja auch schlimm, sage ich einmal so, wenn jemand, der sein ganzes Leben lang Gott verneint hat
und über das alles nur gelästert hat, wenn er jetzt ewigkeitslang im Himmel sein müsste. Allerdings diese Vorstellungen, was da auch aufgemotzt wurde mit Höllenvisionen und das alles, das Schlimmste, viel schlimmer, als dass da die Teufelchen stechen oder was da auf den mittelalterlichen Bildern ist, viel schlimmer ist, ich bin in der Ewigkeit nicht mehr in der Gottesgemeinschaft und kann nichts mehr ändern. Beides, die Auferstehung zur Herrlichkeit, die Auferstehung zur Gottesferne. Dass wir uns das auch immer wieder sagen lassen. Das ist die Hoffnung von uns Christen. Wir sehen über den Horizont hinein, schon jetzt in den Himmel. Wir sehen auf Jesus, so wie er uns vor Augen gestellt wird. Und wir sehen hinein in Gottes ewige Welt, wie er uns das in seinem Wort aufschließt. Darauf hoffen wir. Amen. Herr Jesus, wir staunen drüber, was du dem Paulus alles für Blicke geschenkt hast. Wie du dein Wort in seinen Mund, in seinen Griffel oder mit was er geschrieben hat, gegeben hast. Dass wir durch die Zeiten als die deinen Blick haben. Dass wir für uns, die wir in diesem vergänglichen, kaputtgehenden Leib, in dieser vergänglichen, kaputtgehenden Welt eigentlich verzweifeln müssten. Dass wir Hoffnung haben, Gewissheit in dir. Dass das nicht das Letzte ist, wenn unser irdisches Leben vergeht. Sondern dass der Eintritt ist in das Leben, in das Ewige, dass sich unser geistlicher Mensch vollendet. Wir beten dich an darüber. Du weißt, wie oft wir seufzen. Du weißt, wie oft wir den Kopf schütteln, ob man das glauben soll. Du weißt, wie viele da dagegen reden. Wir wollen es so halten, wie der Petrus zu dir damals gesagt hat, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und daran halten wir uns, daran klammern wir uns, darauf vertrauen wir. Das füllt unser Leben jetzt schon. Danke dafür. Amen.